wir sind mitten in der Bergpredigt drinne und heute möchte ich gerne mit euch die Frage bewegen, worauf baust du? Vor ein paar Wochen hatten wir die Lego-Stadt hier. Unglaublich coole Geschichte. Es gab unglaublich viele tantierte Architekten. Ich gehöre leider nicht so dazu. Ich habe mein erstes Haus gebaut, so nach Anleitung, und war total stolz und habe das dann dem Bauherrn gezeigt. Und er sagte, du, ist ganz okay, die Größe stimmt, machen nicht alle richtig. Ich sag, ja, geht schon, ne? Fehlen halt ein paar Fenster. Ist halt ein bisschen dunkel bei dir. Hey, ich habe mich so geschämt. Alle anderen Häuser hatten Fenster, meinst nicht? Heieiei. Ich habe das unserem Architekten gezeigt, der das Haus baut an der Würi, und habe gesagt, ich bin froh, dass du das Haus baust. Wird's ein bisschen heller. Letztlich, wenn wir uns überlegen, worauf bauen wir? Ich meine, mein Haus hat jetzt einfach keine Fenster. Wenn wir jetzt schauen, was gerade in Süddeutschland passiert oder gerade an der Grenze zu Frankreich, übrigens meine Eltern oder meine Mama, die kam aus dem Saarland, also ich fühle gerade sehr mit Saarbrücken, Zweibrücken und wie sie alle heißen, stark mit. Also diese Fluten, die da kommen, ist nicht ohne. Ahrtal, auch in meinem Heimatland, furchtbar. All die Tsunamis, die wir in Afghanistan und sonst wo sehen, nicht gut. Die ganzen Fluten, die auch dort herrschen. Und dann fragt man sich schon so, ja, wie genau passt das zusammen? Wie passt das Hausbauen auf einem Fundament? Wie kann man das machen? Die Frage bewegt uns nicht erst in der Neuzeit, wie wir genau auf gutes Fundament bauen. Ich habe mir sagen lassen, wenn man heute auf einem festen Stein baut, ist das gar nicht so cool. Ist sehr viel mit Aufwand verbunden. Man muss das Ding wegsprengen, damit man Beton runterpacken kann, der lustigerweise mit Sand zusammen vermischt wird, dass das Ganze hebt. Damals hatte man die Möglichkeit noch nicht so ganz. Das heißt, es war wichtig, dass man auf einem tragfähigen Fundament baut. Wir lesen einen Text gemeinsam aus dem Matthäusevangelium, wo es da heißt, wer auf mich, Jesus hat eine große Rede gehalten, auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Es geht weiter. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Jesus erzählt von zweierlei Hausbaumethoden für die damalige Zeit. Entweder du baust auf Sand, was damals relativ einfach, oder du baust auf diesem Felsen. Jesus hat ganz, ganz viel vorher erzählt. Er hat dieses Gleichnis, wir können auch sagen Parabel, eine Übertragung genommen und nennt dieses genau hier dort. Er sagt, welcher Mensch baut auf dieses Tragfähige? Die Übertragung ist, das Haus ist unser Lebenshaus. Auf wen vertraust du? Auf was vertraust du? Das ist letztlich das, was am Ende zählen wird, wenn Stürme kommen. Wenn du auf sein Wort baust, das heißt, auf das vertraust, was er dir erzählt oder was er in der Bergpredigt erzählt hat, dann wirst du auf diesem festen Fundament bauen können. Die Bergpredigt könnte man auch als Grundgesetz des Reiches Gottes bezeichnen. Es ist das, wo jeder aufgerufen wird, der an ihn glaubt, der sagt, hey, Jesus ist für mich gestorben, er liebt mich und er will mich in die ewige Heimat, in den Himmel führen. Wer an diese Sachen glaubt, das ist das Grundgesetz, woran wir uns festhalten können. Es ist auch unsere Guidelines, können wir sagen, um vorwärts zu kommen. Und ich würde sagen, die Bibel ist da, die macht da keine halben Sachen. Die sagt sehr genau, was von einem erwartet wird oder was von einem gefordert wird vielleicht sogar. Wie können wir in einem Dschungel, der heute so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, einen Pfad finden? Das will uns die Bergpredigt sagen. Oder eben im übertragenen Sinne, wenn wir im Bild bleiben, was ich gerade vorgelesen habe, auf einem tragfähigen Fundament bauen. Im wahrsten Sinne des Wortes auf ein tragfähiges Fundament bauen, wenn Menschen dich im wörtlichen Sinne im Regen stehen lassen. Wenn du plötzlich das Gefühl hast, Wasser steigt bis zu deinem Hals, weil du nicht weißt, wie die finanzielle Situation nächsten Monat aussehen wird. Oder wenn Stürme kommen, Lebensstürme kommen, wo plötzlich ein Familienmitglied todkrank wird oder sogar stirbt. Das möchte Jesus hier sagen, auf was baust du? Wenn all die Dinge passieren, die jedem von uns treffen können, wird es dich umhauen oder wirst du Bestand haben, wirst du stehen bleiben? Das ist die große Frage. Jesus spricht hier eine Einladung aus. Wenn er eine Forderung gesagt hätte, hey, wenn du zu mir gehörst, musst du das alles machen, hätte er es anders gesagt. Er spricht eine Einladung aus. Du hast die Wahl, Mensch. Entweder dies oder das. Dazwischen gibt's nichts. Dies oder das. Wie kannst du ein Bauhaus bauen? Wie kannst du dein Leben gestalten, unabhängig von der Meinung von anderen? Wie kannst du ein Leben gestalten, unabhängig von der finanziellen Situation, wo du gerade drin steckst? Wie kannst du eine Unabhängigkeit haben von Krankheit und Tod? Jesus macht hier keine halben Sachen. Wenn du glaubst, die 10 Gebote sind krass, guck dir die Bergpredigt an, die ist krasser. Er hat einen hohen Standard. Die 10 Gebote, die wir im Alten Testament sehen, haben einen hohen Standard. Und Jesus, habe ich das Gefühl, der setzt noch eins obendrauf. Er macht hier keine halben Sachen. Die hohen Ansprüche haben das Ziel, zu sagen, hey, das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst, ist das Wichtigste, was wir in der Bibel finden. Das ist das Zentrale, würde ich sagen, in der Bibel. Das Ganze umschreibt quasi die Bergpredigt. Was bedeutet Liebe? Liebe ist ein großer Begriff oder finde ich jetzt heute ein ziemlich verwässerter Begriff. In 1. Korinther haben wir die Erklärung dazu. Es ist Geduld, es ist Güte, Bescheidenheit, Respekt, Selbstlosigkeit, Demut, Ehrlichkeit, Gnade, Glaube und Hoffnung. Von dieser Liebe, von diesen Beschreibungen spricht die Bibel. So sollen wir Gott lieben. So sollen wir den Nächsten lieben und so sollen wir auch uns selbst lieben. Ich weiß nicht, wo du steckst, aber Gnade mir gegen selbst gegenüber fällt mir nicht so leicht wie anderen gegenüber. Liebe oder Geduld anderen gegenüber zu bringen, Demut Gott gegenüber fällt mir leicht. Dem anderen? Gott möchte Beziehung mit Menschen haben. Das ist die große Geschichte, die wir in der ganzen, von der ersten Klappe bis zur zweiten Buchhälfte finden. Und Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft hin, dass wir auch gute Beziehungen untereinander haben. Und diese guten Sachen brauchen Umgangsform. Sonst kommt es nicht so gut. Der Grundstein für diese Umgangsform finden wir in der Bergpredigt, in all dem, was die Bergpredigt, was Jesus da erzählt hat. Ich habe schon gesagt, es geht um das Doppelgebot, also Gott lieben und den Nächsten lieben. Und dem Nächsten lieben finden wir zum Beispiel dort, was Michael vor ein paar Wochen erzählt hat, über die Gesetze einhalten, aber ohne Krampf. Wenn das ein Thema für dich ist, hör sie dir an, die war super. Wo es darum geht, hey, zum Beispiel sagt es in den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Ja, wir denken logisch, töte ich keinen, ich bin ja im Westen. Mache ich nicht. Aber Jesus setzt einen oben drauf und sagt, aber hey, wenn du deinen Mitmenschen schon ablehnst, ist das schon wie töten. Das heißt also, wenn ich Auto fahre und irgendein Mensch vor mir mit maximal 115 bei 120 fährt, rege ich mich nicht auf. 120 ist in Deutschland schön, ist manchmal aber auch nervig. Beim Autofahren, wie reagierst du? Wenn der Zug plötzlich losfährt und du denkst, hey, komm mal, du hättest auch noch echt auf mich warten können. Busfahren ist noch nerviger, da hat ja einen Rückspiegel, der kann ja gucken. Du hättest doch kurz, also komm, das wäre jetzt nicht so ein Dramaxi. Die Sekunde wäre jetzt echt nicht schlimm, du hattest sowieso 3 Minuten Verspätung, ja? Was soll das? Hättest mich mitnehmen können. Du sollst nicht Rache üben. Ja, aber Jesus setzt hier noch einen oben drauf und sagt, die Retourkutsche reicht schon. Oder noch einen Kommentar auf der Zunge haben. Hey, aber weißt du, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, weißt du? Du sagst mir hier, ich bin zu spät, aber du kommst jeden Tag zu spät. Ja und? Was soll das? Wenn wir Korrektur erfahren, wie reagierst du da? Mein Mann kann ein Lied davon singen. Zum Glück singt er nicht. Frag die mal. Du sollst nicht nur deine Freunde lieben, sondern auch deine Feinde. Das heißt, wir sollen die Menschen segnen, ihnen Gutes tun und einfach den einen Schritt auf sie zugehen, Versöhnungsbereitschaft sein, auch wenn er dich mobbt. Auch wenn er dir die Tür vor der Nase zuknallt. Auch wenn er dir gerade gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Auch wenn du den Job nicht bekommst. Auch wenn er dich verletzt. Und auch wenn er dir Böses will. Und auch wenn er dir nicht zuhört. Jesus fordert in der Bergpredigt radikale und komplette Bejahung des Anderen. Er fordert hier radikale und komplette Versöhnungsbereitschaft. Immer und zu jeder Zeit, 24/7. Immer die Tür ein bisschen mehr in Spalt offen lassen für die Versöhnung. Und er fordert hier grenzenlose Liebe allen Menschen gegenüber, ob sie dir Gutes tun oder Schlechtes tun. Er sagt, hey, ob jetzt der Regen über Gute fällt oder Schlechte fällt, die Sonne kommt auch für Gute und für Schlechte, du sollst genauso handeln. Das ist eine Forderung, die er gibt für die Nächstenliebe. Die Gottesliebe finden wir zum Beispiel in manchen Aussagen, da geht es vor allem um die Grundhaltung. Zum Beispiel, über was mache ich mir Sorgen? Wenn ich mir Sorgen mache, kann ich gleichzeitig auch vertrauen? Schwierig. Dann ist die große Frage, für was lebst du? Für wen lebst du? Womit bekommst du Ansehen? Ist dir Ansehen wichtig? Das sind alles Fragen, die sehr tief gehen, die man gar nicht so einfach beantworten kann und die aber eine Grundhaltung zeigen in den Taten, die wir tun werden. Oder die Frage mit den Finanzen. Ist das eine große Frage für dich? Vertraust du mehr auf dein Gehalt oder auf Gott? Das kann man natürlich schnell sagen, ja, nein, mache ich nicht. Das sind Dinge, die tief reingehen und zeigen es in deinem Verhalten. Wie viel spendest du? Wem spendest du? Und warum spendest du? Nochmal zurück, hier geht es nicht um Taten, die wir tun. Hier geht es um die Liebe, um Geduld, um Barmherzigkeit, um Güte, um Hoffnung. Wenn diese Güte in meinem Herzen ist, wenn diese Liebe in meinem Herzen ist, handle ich daraus heraus. Und dann gibt es in der Bergpredigt ja auch noch einen Auftrag. Alle, die an ihn glauben, sollen salzig und lichtig sein. Da, wo du bist, da sollst du salzig sein und da, wo du bist, da soll man dich sehen. Die Bergpredigt, heieiei. Ich sag dir, wenn ich das Ding lese, denke ich, ja, können wir nicht ein bisschen Standard runter machen, da hätten wir auch irgendwie eine Chance hinzukommen. Also mega frustrierend. Das ist wie, wenn du in der Schule irgendwie mehr Aufgaben gibst, wo du genau weißt, die Klasse wird sowieso nicht hinkriegen. Sehr frustrierend für die Schüler. Was genau ist der Sinn von solchen hohen Messlatten, wenn wir sie gar nicht erreichen können? Wenn wir noch nicht mal in die Nähe kommen? Wie genau soll das gehen? Wie genau können wir diese Maßstäbe einhalten? Die Antwort ist, du kannst es nicht allein. Und die Antwort ist auch, du sollst es nicht allein. Gemeinschaft, großes Prinzip im Reich Gottes. Es heißt, du sollst dich verändern lassen. Ich habe erzählt von den Einstellungen, die du hast. Das, was du tun wirst, geht zurück auf dein Verhalten, auf das, was du glaubst. Jesus setzt genau dort an und sagt, ich möchte dich von Grund auf erneuern. Ich möchte dir zeigen, dass der Weg, den ich vorschlage, nicht nur gut für deinen Nächsten ist, sondern auch für dich selbst. Wenn du versöhnungsbereit bist, dann hast du nicht so einen dicken Rucksack hinten dran, wo du genau weißt, 1821 am 6. um 11.06 Uhr kam Karl-Heinz zu mir und hat. Du wirst diese Sachen nicht mitschleppen müssen. Das heißt, auf das Geld zu vertrauen, kannst du machen. Es wird einfach nicht tragfähig sein. Und hier wird nichts beschönigt. Und Jesus sagt einfach, entscheide du, Mensch, was du möchtest. Ich gehe mit. Spätestens jetzt ist klar, es kommt nicht auf uns alleine an. In Römer lesen wir, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott selbst dadurch verändern, eurer Denkweise, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was von Gott von euch möchte. Es ist das, was gut ist, ihn freut, seinem Willen vollkommen entspricht. Vollkommen seinen Willen entsprechend. Können wir nicht alleine. Spätestens jetzt, hast du hoffentlich gemerkt, kommt nicht gut. So wie ich ein Haus nicht alleine baue, sondern viele zusammenkommt oder Hilfe da kommt, so sagt es auch Jesus zu uns Menschen, du bist nicht alleine und du sollst auch nicht alleine sein. Wir brauchen seine Hilfe, seine Unterstützung in all dem Ganzen. Und Jesus erzählt, hey, wenn ich gehe, dann kommt der Helfer. Und diesen Tag feiern wir heute an Pfingsten. Der Helfer, der vor 2000 Jahren auf die Welt kam, nicht nur die Welt besucht hat, sondern dauerhaft da blieb, um die Menschen, die Jesus nachfolgen, zu motivieren und zu helfen und zu unterstützen, der ist heute noch genauso real wie damals. Die Geschichte, wie damals Pfingsten eingeführt wurde, war laut. Und sie kam auch mit einem Sturm, aber einem guten Sturm. Wir lesen es so, dass als Jesus sagte, hey du, ich bin gestorben, ich bin auferstanden, ich bin mit den Leuten unterwegs gewesen, hat gesagt, es ist gut, gehe ich, das haben wir vor ein paar Wochen gefeiert, Himmelfahrt, gut, gehe ich weg, dann kommt nämlich der andere, der Helfer runter, alles super. Und die Jünger haben gewartet. Die haben sich täglich getroffen und haben miteinander gebetet, ausgetauscht und einfach Gott gelobt. Und an dem einen Tag kam Folgendes. Die Freunde waren zusammen und chillten gerade und bei einem zu Hause. Und es kam ein riesengroßer Sturm, der machte ziemlich Rabau. Es war unglaublich laut, es war unglaublich stürmisch. Aber die hatten gar keine Zeit, Angst zu haben, weil nämlich schon alle gemerkt haben, hey, irgendwas ist komisch. Wir haben es hier ganz schön hell bei uns und wir reden gerade in unterschiedlichen Sprachen. Ich wusste gar nicht, dass du Latein kannst. Ich wusste gar nicht, dass du Hindu kannst. Ich wusste gar nicht, dass du Afrikaans kannst. Sie sprachen alle in unterschiedlichen Sprachen. Der Sturm war so massiv, der war nicht nur irgendwie eine Vorstellung in der Zeit, in dem Zimmer. Der war so massiv, dass alle drumherum in diesem Dorf, was Jerusalem hieß, gemerkt haben, oh, da ist irgendwas krass, wir sollen, glaube ich, Hilfe geben. Da ist bestimmt irgendein Haus eingestürzt, wir müssen unbedingt hingehen. Und als sie hinkamen, und man muss dazu sagen, Jerusalem war damals wie heute schon bevölkert von unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen und alles war dort vor Ort. Als sie dorthin kamen, merken sie, krass, die reden in meinem Dialekt. Der spricht in der Sprache von meinem Onkel und der spricht das. Ich wusste nicht, dass ihr die Sprachen könnt. Was ist da los? Und sie haben das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Die ganzen Menschen, die kamen, sie haben gesagt, hört mir zu. Hört sich alles verrückt an und manche glauben, dass wir auch ein bisschen was gebechert haben. Haben wir nicht. Wir sind voll von dem, wo Jesus gesagt hat, dass er als Helfer kommen wird. Wir sind voll vom Heiligen Geist. Und hat erzählt, Jesus ist gekommen, damit du Beziehung zu diesem Gott haben kannst, zu seinem Vater. Er hat alles, was dich trennt von ihm. Du merkst selbst, die Maßstäbe kannst du nicht halten. Diese Maßstäbe hat er für dich erledigt, damit du freien Zugang zu diesem Vater haben kannst. Er ist gestorben und wieder auferstanden, genau wie du einmal sterben und wieder auferstehen wirst, wenn du an ihm glaubst und in die ewige Heimat gehen darfst. Diese Geschichten haben sie ihm erzählt und viele kamen zum Glauben. Das ist Pfingsten und das wünsche ich mir nicht nur für Buchs, das wünsche ich mir auch weltweit, dass Menschen diesen Gott nachfolgen können, dass sie verstehen, dass Jesus alles für sie hergab und verstehen, dass der Heilige Geist, der Dritte im Bunde, nicht einfach ein Anhängsel ist, sondern der Helfer, der Helfer, dass er jeden Tag da ist. Der Tag, an dem der Heilige Geist nicht die Erde nur besuchte, sondern dauerhaft unter den Menschen wirkte, ist genau der gleiche. Heute wie damals. Er will uns nicht besetzen, er will uns bewohnen. Das heißt, ich mache die Tür auf und sage, du darfst mit mir in meinem Haus bauen. Er möchte dir täglich helfen, Er will wirken. Er will dich trösten. Er will dich ermutigen. Er will dich anfeuern. Er will dir erklären. Er will dir aufbauen. Er will dich inspirieren und dir aufzeigen, was dein nächster Schritt sein könnte. Das volle Programm. Der Heilige Geist erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert. Und es funktioniert völlig anders, als wir hier in der Kultur es denken würden. Inka Hammond sagt, bei Gott dreht sich alles, und ich wiederhole alles, um Beziehung, nicht Beruf. Es geht um Begegnung und nicht um Business. Es geht um Liebe und nicht um Leistung. Im Reich Gottes liegen völlig andere Parameter vor, was wir als Erfolg sehen würden. Erfolg ist nicht, wie viel investierst du in etwas und wie viel tust du und arbeitest, schaffe, schaffe, schaffe. Im Reich Gottes geht es darum, an allererster Stelle so viel Zeit wie möglich mit diesem Gott zu verbringen, wenn du an ihn glaubst. Es heißt, ihm zu vertrauen, egal in welcher Lebenslage du bist, nicht auf das Problem zu schauen, sondern auf den Problemlöser zu schauen. Es heißt, der Heilige Geist darauf zu hören, was er dir sagt. Er spricht durch unglaublich viele Dinge, durch Gespräche, durch die Bibel, durch ein Gefühl, durch tatsächlich bei mir Filme. Ganz verschiedene Dinge, dass wir offen sind für das, was er sagt. Und da, wo er es nicht deutlich sagt, dass wir in die Bibel schauen, zum Beispiel in die Bergpredigten, sagen, okay, welche Richtung wäre es denn ungefähr? Welche Guideline wäre denn heute für mich dran? Und glaub mir, du wirst es merken. Dieses große Ding, worauf baust du? Auf welches Fundament baust du? Wird in der Bergpredigt beschrieben. Wie können wir auf einem festen Fundament bauen? Unabhängig von Meinung anderer, unabhängig von den Finanzen, wo auch immer ich mich gerade befinde, unabhängig von Krankheiten und Verlust. Worauf können wir bauen? Indem wir umsetzen, was Jesus unter anderem in der Bergpredigt gesagt hat. In allem Gesagten geht es in erster Linie darum, das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst, umzusetzen. Das heißt, die unmöglichen Maßstäbe, die wir in der Bergpredigt haben, nicht sagen, da komme ich sowieso nicht hin, sondern sagen, okay, mit deiner Hilfe, Gott, kann ich über Mauern springen. Ich kann es schaffen. Ich gebe dir, Heiliger Geist, die Erlaubnis, mit Jesus zusammen an meinem Herz zu arbeiten, an meinen Einstellungen zu arbeiten, damit meine Taten einfach das rausbringen, was du gut findest. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich möchte. Und ich möchte, weil ich dich lieb hab. Beziehung. Immer Beziehung. Der Heilige Geist hilft uns, wenn wir es zulassen. Und hilft uns, das, was Jesus gesagt hat, umzusetzen. Er ist heute der gleiche wie damals. Amen. Ich mache noch ein Gebet. Und Gott, ich möchte dir danken, dass sich in deinem Reich um ganz viele andere Sachen dreht, als das, was wir denken, was es wäre. Ich danke dir, dass du uns nicht Maßstäbe gibst, die zu hoch sind und auch nichts gibst, wo wir nicht never ever hinkommen, denn durch deine Hilfe und mit dir an unserer Seite können wir es schaffen. Ich danke dir, dass du die große Liebe bist, die uns sagt, wie wir vorwärts gehen können. Ich danke, dass du die gleiche Macht und die gleiche Kraft hast wie vor 2000 Jahren, genau wie heute. Dass du gleichzeitig auch Wunder tun kannst, früher wie damals und heute. Ich danke dir, dass du mit uns gehst, uns befähigst, uns Menschen befähigst, damals wie heute. Dass du uns berufst in dein großes Bild hinein, damals wie heute. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, wo gerade was ins Herz gerutscht ist, dass du es, Heiliger Geist, versiegelst, dass du es mitnimmst und ihm einfach aufzeigst, was macht er jetzt damit? Yes, but how? Ich danke dir, dass du nicht mit Druck kommst, sondern mit Güte, Barmherzigkeit und sagst, ich helfe dir. Ja, ich habe dir eine große Latte gesetzt, aber glaub mir, ich gebe dir auch Tools, wie du hinkommst. Und dieses Tool ist der Heilige Geist. Ist die Bibel. Ist das, was ich dir sage. Danke, liebst du Kommunikation und tust es jeden Tag. Danke ermahnst du uns und auch ermutigst du uns jeden Tag. Und beides hat das Ziel, dass wir zu dir kommen, einen Schritt näher zu dir kommen, dass wir einen Schritt mehr mit dir unterwegs sind. Danke bist du der Große und willst Zeit mit uns verbringen. Danke baust du dein Reich weiter mit uns heute, mit dem, was wir haben, wie wir sind. Danke reicht es aus, heute der zu sein, der ich bin. Danke arbeitest du mit uns weiter. Amen.